Mein Name ist David Rothert, ich bin Gründer von Companisto. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Menschen darüber, warum und wie sie in Startups investiert haben. Ich selbst habe Companisto gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups beteiligen zu können und viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast.
Erstmal nochmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Freut mich sehr. Auch weil es heute ein Rekord ist. Die Events bei Companisto, die gibt es ja noch nicht so lange. Und wir sind jetzt hier die Gruppe, die erstmal den neuen Maßstab setzt, weil so viele Teilnehmer hatten wir noch nie. Und das freut mich an der Stelle. Ja, wir wollen heute über die Blockchain sprechen. Ja, Michael Merz wird dazu uns gleich einiges sagen. Wir haben den Titel ja auch ein bisschen so aufbereitet, dass wir auch ein bisschen in die Diskussion kommen und vielleicht das auch ein bisschen kontrovers diskutieren wollen. Der Titel ist ja Blockchain, viel versprochen, aber wie viel gehalten? Fragezeichen. Und darüber werden wir, glaube ich, gleich mehr erfahren. Noch ganz kurz ein paar Hinweise zum Ablauf. Das eine ist, ich habe schon gesehen, jemand hat geschrieben, er ist im Zug und kann die Kamera deswegen nicht anmachen. Verstehe ich, soll uns ja auch nicht schlecht werden beim Zugucken aus dem Zug. Aber generell nochmal die Bitte an alle, tatsächlich die Kameras anzuschalten, ist einfach der Hintergrund, dass wir einfach hier zusammenkommen wollen und das einfach auch für jeden, der hier einen Vortrag hält, einen großen Unterschied macht, ob er die Menschen dahinter sieht oder eben nur einen schwarzen Bildschirm. Deswegen erstmal vielen Dank dafür. Wir werden es jetzt so machen, dass wir circa 20 bis 25 Minuten, vielleicht werden es auch 30, werden wir sehen, Impuls bekommen von Michael zum Thema. Und im Anschluss machen wir eine Q&A-Runde und ja, gerne Fragen oder auch Anregungen oder Gedanken einbringen. Ich würde das gerne so organisieren, dass jeder, der eine Frage hat, die einfach in den Chat schreibt oder einfach ein Symbol macht wie ein Fragezeichen. Ich würde es dann eben so halten, dass ich dann, wenn die Q&A anfängt, die einzelnen Fragenden kurz aufrufen würde, der Reihenfolge nach, und jeder kurz seine Frage stellt. Dann kommen wir direkt in ein gutes Gespräch. Ja, ich glaube, damit habe ich das jetzt, das Organisatorische, schon abgehakt und möchte noch kurz ein paar Worte über Michael sagen. Michael Merz hat 35 Jahre schon IT-Erfahrung in sich vereint, sage ich jetzt mal, und ist ein Experte im Bereich Blockchain, auch Autor des Buches Blockchains im B2B-Einsatz, ist Geschäftsführer der Proton GmbH, wird gleich sicherlich auch nochmal selber was zu sich sagen, und dann wünsche ich uns jetzt erstmal viel Spaß und erstmal nochmal ein großes Dankeschön an Michael. Ich übergebe an dich.
Ja, vielen Dank, David, für die freundliche Einführung. Ich habe jetzt sozusagen zur Gestaltung so 20 bis 30 Minuten und versuche mal die Quadratur des Kreises hinzukriegen, möglichst viel über Blockchain-Technologie zu sagen, verschiedene Technologien auseinander zu differenzieren und vor allen Dingen auseinander zu differenzieren, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Und vielleicht fange ich einfach mal nochmal mit meinem persönlichen Werdegang an. Michael Merz, Informatiker, hatte im letzten Jahrhundert, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts Informatik studiert und dann in den 90ern promoviert. Und was mich eben zu dem Thema Cryptocurrency geführt hat, das geschah tatsächlich schon im Jahr 1996. Das ist faszinierend, aber damals gab es schon eine Kryptowährung, nämlich eCash. Und kann man alles nachschlagen, David Chaum, DigiCash, eCash. Damals gab es einen Feldtest mit über 30.000 Teilnehmern weltweit. Nur eCash war anonym. Man konnte also tatsächlich bei Online-Shops mit DigiCash anonym bezahlen. Nur es war zentralisiert. Es gab einen zentralen Mint-Server, der elektronische Münzen geprägt hat. Und dann gab es so ein blinde Signaturenverfahren, das das Ganze dann anonym nutzbar machte, und war wahnsinnig faszinierend. Und wir hatten fast ein Startup gegründet zusammen mit der Deutschen Bank, weil die Deutsche Bank eine eCash-Lizenz gekauft hatte und ein paar coole Applikationen brauchte, um das Ganze in Umlauf zu bringen. Und dann hat die Deutsche Bank das Ganze der Bundesbank angezeigt, dass sie eben diesen DigiCash oder diesen eCash, eCash in Umlauf bringen wollten. Und zack, wurde ihr ein Riegel vorgeschoben, weil Cash ist Geld und Geld unterliegt dem Währungsmonopol und der Währungsmonopol ist die Notenbank und die Notenbank war die Bundesbank. Ja, so, und damit war die Sache vorbei. Dann hat man also versucht, das Ganze zu kastrieren, in dem Sinne, dass man eCash nur benutzen kann, wenn man ein Girokonto bei der Deutschen Bank hatte. Und da musste man also erstmal auf dieses Girokonto Geld einzahlen und konnte das dann transferieren auf sein eCash-Wallet und so weiter und so weiter. Und damit war es natürlich dem Tod geweiht. So, und dann habe ich mich auch nicht weiter mit dem Thema beschäftigt. Das war frustrierend. Wir hatten damals ein Börsensystem gebaut, wo man eben DAX-Kurse, DAX-Werte handeln konnte und so weiter und so weiter. Hatte meine Firma gegründet, das war 2001, Pontong. Unser Schwerpunkt ist B2B-Integration, also wir helfen Industriekonsortien dabei, Standards zu entwickeln für übergreifende Prozesse, um eben mit einem einheitlichen Datenformat und einem einheitlichen Geschäftsprozess und über einheitliche Kommunikationsprotokolle eben diese Prozesse miteinander abzuwickeln. Und das haben wir mal ganz früher angefangen im Bereich Industrie, Papierwirtschaft, aber sind dann relativ schnell auf die Energiebranche geschwenkt. Dort gab es eben im Energiegroßhandel, der Anfang der Nullerjahre extrem boomte, weil diese ganze Deregulierung des Energiemarkts damals stattfand. Und da gab es eben den Bedarf, tatsächlich auf der grünen Wiese eine ganze Menge neuer Prozesse zu standardisieren. Und insofern hatte ich durchaus nach wie vor zu tun mit B2B und Point-to-Point oder Peer-to-Peer Datenkommunikation, aber eben nicht im Sinne von Cryptocurrencies. Bitcoin entdeckte ich für mich dann erst 2011, ja, als der noch bei 5 Euro lag. Aber keine Sorge, also alle Bitcoins, die ich damals erworben habe, habe ich wieder ausgegeben, nämlich an einen indischen Programmierer im Jahr 2013, als der Bitcoin bei 50 Euro lag. Da hatte ich nämlich mit ein paar Freunden zusammen, wollten wir so eine Gambling-Site bauen. Und ich habe gesagt, ich bezahle das. Ja, ich habe die ja neulich vor 2 Jahren günstig gekauft und der wollte auch nicht so viel, der Inder. Das passte gerade in genau auf. Ja, so, damit war ich meine Bitcoins wieder los. Also jedenfalls hat mich das natürlich wahnsinnig fasziniert, weil durch seine Dezentralität ist Bitcoin genau das, was bei eCash nicht funktionierte. Es ist nicht kontrollierbar, ja. Und das hatte eine völlig neue Qualität. Und klar, auch damals schon, es gab also natürlich schon massiv Informationen zu dem Thema. Es wurde auch noch aktiv entwickelt an Bitcoin. Also so wie Satoshi Nakamoto das hinterließ im Jahr 2009, das ist ja im Januar 2009 live gegangen, war es auch noch extrem buggy und es gab eine relativ große Entwickler-Community, die im Grunde genommen über Jahre noch das Ganze verfeinert und debuggt hat. Aber 2011 war es eigentlich schon, ich sag mal, ein eingeschwungener Betrieb. Es gab die ersten Kryptobörsen, wie zum Beispiel Bitcoin.de und so weiter. Und natürlich auch noch andere, Mt. Gox. Die zugrunde liegende Technologie, Blockchain, hat mich natürlich auch fasziniert, weil das der eigentliche Motor war, der diese Dezentralisierung ermöglichte. Und jetzt vielleicht zum Thema Blockchain. Was ist das? Wie funktioniert das? Wir haben hier eine sehr breit gestreute Zuhörerschaft. Also die einen wird es langweilen, den anderen ist es vielleicht dann zu technisch. Ich versuche das mal in wenigen Minuten zu erklären. Blockchain ist sozusagen ohne zentrale Kontrolle. Und die Frage ist, wie kann man einen Wert, also zum Beispiel eine elektronische Münze, mal vereinfacht gesagt, an jemand anderen übertragen und dabei sicherstellen, dass ich sie nicht ein zweites Mal an einen Dritten übertragen kann und damit zweimal ausgeben kann. Das ist das sogenannte Double Spending Problem. Ja, ich muss also, und der Ansatz von Blockchain ist, darüber Buch zu führen. Ganz einfach. Das ist wie ein Kassenbuch, nur dass dieses Kassenbuch nicht von einem zentralen Administrator geführt wird, sondern dieses Kassenbuch wird gemeinsam geführt von allen denen, die ein Node betreiben. Ja, das Ganze ist also verteilt und heute finden wir im Internet ungefähr 10.000 Nodes, die also alle dieses Kassenbuch führen. Und das Interessante ist, auch wenn das physisch dezentral ist, diese 10.000 Nodes, die über den ganzen Planeten verteilt werden und die von Leuten auch auf dem Laptop betrieben werden, das hat erstmal nichts mit Mining zu tun, diese ganzen Nodes sind eben auch nicht zentral gesteuert. Die kommen und gehen, mal laufen sie ein Jahr lang durch, mal komme ich morgens ins Büro und automatisch startet dann meine Software und abends klappe ich den wieder zu und dann endet das Ganze wieder. Ja, das ist also ein dezentrales System, das ich sozusagen ständig aktuell halten muss und immer wenn eben jemand nicht aktuell ist, dann muss er sozusagen Daten nachladen, die andere inzwischen generiert haben. Und so, und die Idee ist bei Blockchain, jetzt mal wirklich auf Bitcoin bezogen, ist, dass dieses Kassenbuch, das dort geführt wird, wo alle Transaktionen, wer von welcher Adresse an wen, an eine andere Adresse, wie viel Bitcoin bezahlt hat, das wird relativ zentral, logisch gesehen, gemanagt. Es gibt nämlich genau ein einziges Kassenbuch. Das heißt, wenn man aus dieser physischen Dezentralisierung mal rauszoomt, dann sieht man ein Kassenbuch, an dem alle mitwirken. Ja, und in diesem einen Kassenbuch können wir dann verfolgen, wer wann welche Transaktion, also wissen nicht wer, aber wissen, welche Adresse an welcher Transaktion beteiligt ist. Das Ganze ist eben pseudonym, nicht anonym, sondern pseudonym. Das heißt, ich erzeuge mir ein Schlüsselpaar und mehr oder weniger mein öffentlicher Schlüssel, den ich erzeugt habe, repräsentiert mich in dem Bitcoin-Netzwerk oder in dem Blockchain-Netzwerk. Und ich sehe insofern die öffentlichen Schlüssel der anderen Teilnehmer und sehe, wenn jemand Transaktionen durchführt, aber ich weiß nicht, wer wirklich tatsächlich dahinter steht. So, und nun geht es natürlich darum, wenn das jetzt kontinuierlich laufen würde, dann würde sozusagen sehr chaotisch, sehr unorganisiert würden diese Transaktionen kreuz und quer ausgetauscht werden und keiner weiß so richtig, wer wann was tatsächlich übertragen hat. Und wir wüssten auch nicht, wenn ich jetzt sozusagen von dem einen eine Information kriege, dass X an Y ein Bitcoin übertragen hat und von aus der anderen Ecke kriege ich eine Information, dass X an Z übertragen hat, also Double Spending. Ich weiß nicht, wem ich glauben kann. Ja, will heißen, und das ist schon wieder so ein leicht zentralisiertes Element, wir brauchen eigentlich immer einen, der dafür gerade steht, dass das, was er jetzt gerade als Liste von Transaktionen der letzten 10 Minuten zusammenfasst, dass das gilt. Ja, aber wie bestimmen wir den einen? Wir haben aus diesen 10.000 vielleicht 500, die sich an diesem Mining-Prozess beteiligen, an diesem Vorschlagen einer neuen Seite im Kassenbuch, wenn man so will, also eines neuen Blocks. Und irgendjemand sollte tunlichst nach 10 Minuten aufwachen und sagen, hier ist der neue Block. Bitte benutzt den. Ja, und dort sind alle Transaktionen eingetragen und nur die gelten. Transaktionen, die von anderen in anderer Konstellation vielleicht vorgeschlagen wurden, gelten nicht. Das heißt, wir brauchen einen Mechanismus, der sicherstellt, dass so ungefähr im Durchschnitt alle 10 Minuten so ein Block irgendwo entsteht. Das ist so wie Bingo spielen. Ja, also alle spielen Bingo und fangen dann da an, ihre Zahlen einzutragen oder ihre Buchstaben. Und irgendwann hat dann jemand als erstes etwas gelöst, der sagt dann Bingo. Und das ist der, der diesen Block sozusagen offiziell anderen mitteilt. Und die anderen überprüfen dann, ob das, was er dort festgestellt hat, korrekt ist. So, und um dieses Bingo, diesen Bingo-Moment sozusagen herzustellen, gibt es ein kryptografisches Verfahren, das einfach eine Schwierigkeit, eine in der Berechnung darstellt. Und zwar muss man einen sogenannten Hash-Wert erzeugen. Das ist eine kryptografische Prüfsumme aus den Transaktionen, die inzwischen angefallen sind, plus dem vorherigen Block, der gebildet wurde und allgemein akzeptiert wurde, plus weiteren Informationen, die man einstreut. Und dieser Hash-Wert ist eine sehr große Zahl, sag ich mal. Und diese Zahl muss eine bestimmte Anzahl führender Nullen haben. Und diese Anzahl führender Nullen sind aktuell, glaube ich, gerade so ungefähr 18 Hex-Nullen, wenn man so will. Das ist eine sehr große Zahl. Und diesen Hash-Wert versucht man immer wieder neu zu generieren. Und immer wieder habe ich leider keine 18 führenden Hex-Nullen. Ja, bis aber, und deswegen sind so viele dabei am Rechnen, bis dann eben ungefähr nach 10 Minuten tatsächlich einer zufälligerweise diesen Wert generiert. Und das ist für ihn die Eintrittskarte, den nächsten Block tatsächlich offiziell mitzuteilen an die benachbarten Nodes, also an die anderen 9.999 sozusagen, die das Ganze dann bestätigen. Und so schaffen wir die Möglichkeit, erstens in diesem logisch doch recht zentralen Kassenbuch mitzuführen, durch immer irgendjemanden anderen, was tatsächlich an Transaktionen, die inzwischen stattgefunden haben, offiziell sozusagen angehängt wird als sogenannter neuer Block an die Blockchain. Und wir haben auch den Mechanismus, dass das nicht chaotisch und sozusagen so schnell wie möglich passiert, sondern in einem bestimmten Rhythmus von ungefähr 10 Minuten. Und warum soll man das machen? Warum soll man Miner sein? Was hat man davon? Man braucht also auch einen Anreiz dafür, ja. Und der Anreiz ist natürlich, dass man belohnt wird aus der Technik des Systems heraus. Nämlich, wenn ich dieser Bingo-Mensch bin, der sozusagen diesen neuen Block gefunden hat, dann kann ich die erste Transaktion, die ich dort eintrage, für mich selber eintragen. Nämlich, dass mir aus dem System heraus, aus der Tiefe des Blockchain-Systems heraus, aktuell gerade 6,25 Bitcoin gutgeschrieben werden. Das heißt, es gibt sozusagen keine Senderadresse. Das ist Prägen von Währung. Diese 6,25 Bitcoin stehen mir dann zu und vergrößert mit diesem Block die gesamte Bitcoin-Geldmenge um genau diese 6,25 Bitcoin. Und das Ganze halbiert sich auch alle 210.000 Blöcke, also ungefähr alle 4 Jahre. Das heißt, das fing mal 2009 an und dann irgendwann 2013, glaube ich, oder 12, gab es das erste Halving. Vorher hat jeder, der das getan hat, 50 Bitcoins bekommen. Dann gab es ein Halving und dieses Halving-Event führt dazu, dass dieser Reward, also diese Belohnung, nur noch 25 waren. Und dann wurde es nochmal gehalved auf 12,5 und dann nochmal wieder. Und jetzt sind wir sozusagen in der vierten Phase mit 6,25. Und man kann sich vorstellen, wenn man das in die Zukunft fortspinnt, dann werden wir irgendwann 0,0000, ich weiß nicht, wie wenig Bitcoin als Reward erhalten, wenn wir erfolgreich als Miner einen neuen Block mit dem entsprechenden Hashwert gefunden haben. Und irgendwann hört es dann komplett auf. Das ist alles reinkodiert sozusagen in das System Blockchain oder hier speziell in das System Bitcoin. Und das ist das Spannende. Das ist quasi ein technischer Organismus, der nicht totzukriegen ist. Also man kann von diesen 10.000 Nodes, kann man irgendwie 9.990 oder gar 99 im Prinzip abklemmen. Wenn der Letzte immer noch meint, dann überlebt das System sozusagen. Und es gibt sogar einen Satelliten, der um die Erde fliegt, auf dem ein Bitcoin-Node installiert ist. Also es ist im Prinzip so eine Art Skynet, wie man das von Terminator kennt. Es ist sozusagen ein System, das sich einfach selbst fortführt, ja, und in die Welt gesetzt wurde, aber nicht wieder zurückgerufen werden kann. Und in dem Sinne sind wir sozusagen Teilnehmer an diesem System. Und wir können eigentlich nur das System ändern, wenn wir das wollten, wenn wir Entwickler sind und wenn wir im Konsens mit vielen anderen Entwicklern sozusagen den Algorithmus anpassen. Aber das geschieht auch nur im Konsens, ja. Und das System kann auch nur schwer korrumpiert werden. Es gibt da diese sogenannte 51%-Attacke. Das heißt, ich habe 10.000 Nodes da draußen und müsste jetzt, sagen wir mal, 12.000 noch dazustellen, die aber Falsches tun. Bewusst, bösartig, ja, um die 10.000 zu attackieren. Aber die müssen ja auch an dem Mining teilnehmen, so wie die anderen. Und das in der Summe über diese 12.000 ist ein riesiger Aufwand, ja, wenn ich also tatsächlich die existierenden toppen möchte. Es gibt noch ganz viele andere Faktoren und Features, aber das lässt sich jetzt nicht in der Breite und Tiefe darstellen. Das ist also das war sozusagen das Aha-Erlebnis für mich 2011. Es geht also doch und es geht sogar dezentral und es funktioniert auf eine Weise. Also wenn man so will, ist Bitcoin für sich der Beweis, dass es als Business Case funktioniert, weil es ja offensichtlich eine hinreichend große Zahl an Menschen gibt, die daran glauben und die Bitcoin einen Wert beimessen, sonst wäre der Wert nicht so stark gestiegen. Und die das als Anlage, Asset-Klasse betrachten. Ja, das ist meiner Meinung nach legitim und aus dieser Perspektive auch etwas durchaus Sinnvolles. Ja, interessant ist, ich bin kein Charttechniker und ich bin auch kein Finanzspezi, aber es gibt so ein paar interessante Merkmale. Also mit diesen Halvings geht erstaunlicherweise immer nach dem Halving eine wahnsinnige Wertsteigerung einher. Das war also bei allen 4 Halvings, die wir bisher gesehen haben, der Fall. Und das letzte Halving war genau vor einem Jahr, im Mai letzten Jahres. Und tatsächlich mit einer gewissen Verzögerung tritt dann immer eine wahnsinnige Wertsteigerung ein, wie wir sie jetzt erlebt haben. Im Moment stürzt es ja gerade ab. Vielleicht auch weiterhin erleben werden. Das ist schwierig zu sagen. Aber es ist, weiß Gott, nicht so, dass nur Elon Musk da die Dinge rauf und runter treibt im Moment. Das Ganze hat auch, ich sag mal, eine längerfristige Rhythmus. Einen längerfristigen Rhythmus, wenn man so will. Und nun 2011, das Thema Blockchain ist bereits seit 2 Jahren auf der Welt und jetzt gibt es plötzlich ganz viele Menschen auf diesem Planeten, die total fasziniert sind von dieser Autonomie und von dieser Mechanik, die im Prinzip wie ein, ich sag mal, technischer Organismus funktioniert und überlegen sich nun, was kann man denn noch alles damit machen? Und der erste Schritt ist dann, da gab es Vitalik Buterin, der Chefprogrammierer in Anführungsstrichen von Ethereum, der also auch vorher schon ein Bitcoin-Aktivist war mit 14, 15 Jahren und der dann wenige Jahre später maßgeblich Ethereum mitentwickelt hat. Und was bei Bitcoin schon ging, war, dass man einen Algorithmus hinterlegen kann. Nämlich für den Umgang mit Zahlungen. Also es ist nicht nur so, dass eine Adresse an eine andere Adresse bezahlt. Man kann auch sozusagen das Geld von vielen Adressen einsammeln und an eine schicken oder von einer einsammeln und an viele andere verteilen oder von vielen an viele. Ja, und da kann man so, ich sag mal, sehr begrenzt, das ist eine sogenannte Stack-Machine, sehr begrenzt bereits algorithmische Logik bei Bitcoin schon draufsetzen. Und das ist aber eben sehr eingeschränkt. Und da hat eben der Vitalik gesagt, das sollten wir vielleicht etwas aufbohren und so verallgemeinern, dass wir diese Logik als Algorithmus, als Koordinationsinstanz auf die Blockchain verlagern können. Und sowas nennt sich dann ein Smart Contract. Ein Smart Contract, das klingt jetzt wahnsinnig juristisch. Es ist überhaupt nicht juristisch. Es ist einfach ein Programm, das ausgeführt wird. Ja, und die Idee ist, ich habe eine Währung, so wie Bitcoin in der Bitcoin-Blockchain. So ist die Währung bei Ethereum Ether. Und ich kann in dieser Währung genauso wie bei Bitcoin gegenseitig bezahlen. Ja, und ich kann spekulieren, ich kann das kaufen und irgendwo in meinem Wallet parken und dann später wieder übertragen. So, neben dem gibt es aber auch die Möglichkeit, Code hochzuladen. Und so wie ich eine Transaktion einfach als Datenstruktur in die Blockchain hochlade, so kann ich auch ein Smart Contract als Bytecode, als Programmcode hochladen und der sitzt dann da. Ja, der ist vielleicht dann irgendwie 1 Kilobyte groß oder 2 oder 10 Kilobyte, aber das ist einfach so, wie ein Element in der Blockchain abgelegt wird, so gilt das auch für einen Smart Contract. Und ich kann den zum Leben erwecken, ich kann den, der initialisiert sich selber. Und dieser Smart Contract, der hat so ein paar Features. Der hat zum Beispiel in der Regel fest eingebaut eine Tokenwährung. Und diese Tokenwährung kann ich selber definieren. Ich kann sagen, du, liebe Tokenwährung, heißt März, Coin oder März meinetwegen und von dir gibt es genau 1 Million Stück, die ich jetzt definiere und wer dir Ether schickt, dem kannst du gerne dann entsprechende Einheiten März zurück übertragen und dir und diese Ether, die landen dann auf dem Konto des Smart Contracts und das soll er mir dann bitte schon privat übertragen und so habe ich dann großes Glück, wenn das irgendjemand benutzt. Ich kann aber auch intelligentere Sachen damit machen. Ich kann zum Beispiel, nehmen wir mal den typischen Fall dezentrale Versicherung. Normalerweise, also ich habe eine Firma, ich möchte sowas wie eine Haftpflichtversicherung abschließen, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 1 Million Euro und normalerweise würde ich jetzt zum Makler gehen und über eine Versicherung so einen Vertrag abschließen und zahle dann jedes Jahr 10.000 Euro, sag ich mal, dann bin ich versichert. Und das wiederholt sich dann jedes Jahr, fertig. Ja. Wenn man sich aber mal anguckt, wie Versicherungen funktionieren, dann war das eigentlich früher so bei Lloyd's of London, dass es gar keine Versicherung gab, sondern man hat sich gegenseitig versichert. Es ist ja auch im Englischen mutual, also immer auf Gegenseitigkeit. Und so ein Smart Contract kann zum Beispiel benutzt werden, um tatsächlich in einem Kreis von Personen, die sich gegenseitig versichern, diese Millionen einzusammeln als Investment in diesem Fall oder als Beitrag Und wenn es dort eben, ich sage jetzt mal, 10.000 gibt, die jeweils 100 Euro einzahlen auf meinen Smart Contract, dann kommt auch 1 Million Euro zustande. Und das ist sozusagen meine Deckungssumme. Nur, dass das jetzt tatsächlich zu 100% liquide hinterlegt ist in dem Smart Contract. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass ich natürlich als Owner des Smart Contracts einmal im Jahr diese 10.000 Euro zahle und die dann pro rata an die, die jetzt in diesen Smart Contract investiert haben, wieder ausgezahlt werden. In dieser Währung, in dieser Token-Währung, die heißt dann da meinetwegen Ponton, so wie meine Firma. Und das koordiniert der Smart Contract. Das koordiniert die Logik, die ich auf die Ethereum-Blockchain geladen habe oder auf jede andere Blockchain auch die Smart Contracts unterstützt. Und genauso wie wieder Skynet, ja, so wie im Grunde genommen Bitcoin nicht wieder zurückgerufen werden kann, so sitzt auch dieser Smart Contract bis auf Weiteres dort und ich kann ihn nicht mehr beeinflussen. Er ist statisch und das ist das Prinzip der Immutabilität bei der Blockchain. Was einmal reingeschrieben wurde, kann nicht geändert werden. Ich kann nur dem Smart Contract vielleicht nochmal eine Information schicken, dass er sich selber löschen soll. Ja, das kann ich dann vielleicht, das ist alles definierbar und programmierbar. Also das ist so ein typisches Beispiel für einen Smart Contract. Und natürlich kann man jetzt gibt es also ganz viel Industrie da drumherum. Früher waren das ICOs, die im Wild-West-Modus 2017, 2016 auch schon solche Smart Contracts ins Spiel gebracht haben. Und da konnten ganz viele Leute investieren. Und der Rest der Welt hat sich gewundert, wie es sein kann, dass binnen weniger Minuten plötzlich da Millionen über den Ladentisch geflossen sind. Für irgendwelche Startups, die mit einem ICO, also mit einem Initial Coin Offering, will heißen, mit einem Smart Contract, der eine Tokenwährung anbietet, wie das passieren konnte. Das war völlig irre. Also das waren Zeiten, da sind Sachen passiert. Also The DAO ist da eine sehr spannende Sache, aber das reicht jetzt, glaube ich, zeitlich nicht mehr, das alles auszubreiten. Aber man muss dazu verstehen, es waren kaum Normalsterbliche, die in ICOs investiert hatten damals, 2016, 17, sondern das waren genau die Leute, die in der Frühphase von Ethereum als sogenannte Whales auf ich sag mal, zig Millionen bis hunderten Millionen bis gar Milliarden saßen und einfach mal 5% ihres Vermögens locker gemacht haben und liquidiert haben. Liquidiert in dem Sinne, dass sie sich dann eben an diesen ICOs beteiligt haben. Das hatte aber eine Wirkung auf den Rest der Welt, die war wahnsinnig, weil plötzlich alle glaubten, dass das in der Ethereum-Blockchain über diesen ICO-Mechanismus irre Dinge passieren, was dann dazu führte, dass in der nächsten Welle natürlich Lug und Trug herrschte. Jeder hat sich dann irgendwie seinen eigenen Smart Contract geschnitzt und hochgeladen in der Hoffnung, schnelles Geld zu machen. Das war dann relativ schnell wieder vorbei. 2018 trat dann die große Ernüchterung ein. Das ging dann bis 19, bis 20 und jetzt hatten wir letztes Jahr ja gerade wieder ein Halving. Jetzt haben wir gerade wieder so eine Hype-Phase. Ja, ist ja ganz nett, wenn die Kurse steigen. Es ist aber auch so eine gewisse Zyklik dahinter. So, also ich verkürze an allen möglichen Stellen. Das mal ganz grob zu Ethereum. Und jetzt gibt's natürlich weitere unermesslich viele Blockchain-Technologien, die sagen, vielleicht geht's ja auch im industriellen Umfeld. Vielleicht kann man ja auch dieses Verzichten auf zentrale Kontrolle und dieses Dezentrale und dieses Autonome. Vielleicht gibt's da ja auch Business Cases, Anwendungsfälle, wo es funktioniert, wo man eben tatsächlich auf die Bank verzichtet oder auf den Versicherungskonzern oder auf, ich weiß nicht wen, die Zollbehörde oder weiß der Geier, wen man jetzt überflüssig machen will als Zentralisten. Und in dem Zuge sind natürlich weitere Technologien entstanden, also vor allen Dingen Hyperledger von IBM, ist aber heute jetzt nicht mehr so sehr das Baby von IBM, sondern es wurde der Linux Foundation übergeben, Hyperledger Fabric. Aber auch da gibt es ganz viele Abstriche. Also es ist im Prinzip im Kern nicht wirklich eine Blockchain-Technologie. Wir haben nicht ein Element, das ich noch gar nicht genannt hatte, nämlich byzantinische Fehlertoleranz, dass man sozusagen auch fehlertolerant ist gegen Teilnehmer am System. Es ist eigentlich nur ein hohes Maß an Ausfalltoleranz, das das Hyperledger bietet. Aber das ist auch okay für einen industriellen Einsatz. Und es basiert auch nicht auf, ich sag mal, klassischer Blockchain-Technologie, sondern auf einem dezentralen Message-Bus. Die Technologie nennt sich Kafka. Und mit diesem System kann man auch eine ganze Menge machen. Und darum gewickelt hat IBM im Prinzip, ich sag mal, so ein bisschen Framework und ein bisschen Middleware, so dass man das einsetzen kann, um B2B-Integration über Hyperledger zu machen. Andere Entwicklungen, die wir dann auch selber benutzt haben, basieren auf Proof of Authority. Auch das sind jetzt Themen, die ich gar nicht erwähnt habe. Da geht es darum, dass autorisierte Knotenbetreiber, sogenannte Validatoren, die von vornherein benannt sind, also ich sag mal so vertrauenswürdige Branchengrößen, die so ein Node betreiben, die haben sozusagen das Recht, reihum das zu machen, was bei Bitcoin der Miner macht, der eben tatsächlich dieses kryptografische Problem gelöst hat. Das heißt, diese ganzen Kosten und den ganzen Energieverbrauch, den wir bei Bitcoin und bei Ethereum haben, den haben wir eben gerade nicht bei Hyperledger oder bei anderen Systemen, die Proof of Authority based sind, wie zum Beispiel Tendermint. Weil eben tatsächlich der Validierungsprozess und der Prozess, der Einigungsprozess der Validatoren, ich sag mal, stärker koordiniert ist. Ja, also wir bewegen uns von dem Extremum Bitcoin ein Stück weg und sagen aber, ja gut, wir sind hier in einem industriellen Kontext, wo ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht auch in Ordnung ist. Und dann können wir auch solche Systeme einsetzen wie Hyperledger oder Proof of Authority. So, und jetzt chronologisch sozusagen, was war dann der nächste große Schritt für uns oder für unsere Firma auch? Das war 2016. Da war ich nämlich wahnsinnig genervt von diesem ganzen Marketing-Hype um das Thema Blockchain herum. Das hat mich also als Informatiker, ich bin ja irgendwie doch auch Nerd, das hat mich wahnsinnig belästigt. Und ich dachte mir, wir wollen das jetzt mal richtig machen. Und wir suchen uns jetzt mal einen Case raus, der auch funktioniert. Und so hatten wir dann 2016 ein System entwickelt, das auf Tendermint als Kernsystem aufsetzte und haben Enerchain entwickelt, also den Enerchain-Prototyp. Und die Idee ist dabei, einen dezentralen Marktplatz zu entwickeln, sowas wie eine Börse, aber ohne Börsensystem, ohne Börsenbetreiber, also ohne zentrales Element. Ja, das heißt, der Matching-Prozess, der Handelsprozess selber, die Execution von Trades findet dezentral statt. Und das war dann 2016. Und Ende 2016 haben wir das auf einer Fachkonferenz vorgestellt in Amsterdam und haben tatsächlich den ersten Energie-Großhandelstrade der Welt über die Blockchain durchgeführt und nicht nur demonstriert, sondern durchgeführt, denn der wurde auch später an den Regulator gemeldet. Das war also tatsächlich ein Live-Trade. Und das schlug ein wie eine Bombe im Energiehandel. Und daraufhin kamen dann mehrere große Unternehmen auf uns zu und hatten überlegt, vielleicht mal einen internen Prototypen zu entwickeln. Und weil es aber so viele waren, haben wir dann gesagt, nee, lass uns nochmal in die Runde fragen, so kreuz und quer durch Europa, ob da nicht noch mehr mitmachen wollen. Und daraus ist dann eben das Enerchain-Projekt entstanden. Und bei Enerchain ging es eben wiederum darum, dezentral zu handeln. Das Motto war, get rid of the broker fee. Also mach dezentral, wofür der Zentralist eine Gebühr verlangt. Und das war eine heiße Zeit, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber Resümee, nach gut 2 Jahren, also ich sag mal so Anfang 2019, war, es funktioniert nicht. Aus unterschiedlichsten Gründen. Es gibt, ich sag mal, branchenspezifische, technische Gründe. Ein Grund war logischerweise, dass wir natürlich ein neues System hatten, das im Wettbewerb standen mit existierenden Börsen- und Brokersystemen. Und wir hätten im Prinzip da ein Startup gründen müssen. Wir hätten also zu Companisto gehen müssen und unser neues System irgendwie finanzieren müssen. Hätten aber ungefähr 40 Millionen Euro gebraucht, weil wir hätten die ganzen Market Maker bezahlen müssen, die also wahnsinnig viel Geld dafür verlangen, dass sie Preise stellen auf einer neuen Plattform. Hat überhaupt nichts mit Blockchain zu tun, ist ein rein branchenfachliches Thema. Aber Man kann aus Enerchain ableiten, ich sage mal, ein generelles Prinzip, das auch in vielen anderen Bereichen gilt und das mich immer sehr skeptisch macht bezüglich Einsatz von Blockchain im Industrieumfeld. Nämlich, wenn man Blockchain im Industrieumfeld einsetzen will, dann eigentlich immer da, wo es um B2B-Integration geht. Das heißt, wir haben mehrere Teilnehmer, die an diesem Prozess teilnehmen und sie müssen sich einigen auf Diverses. So, das sind eigentlich die Gene unserer Firma, denen zu helfen, zu standardisieren und diverse Dinge zu vereinbaren. Das müssen die alle machen. Das heißt, die müssen ein Konsortium bilden. Das sind aber Wettbewerber. Ja, wenn sie es schaffen, ein Konsortium zu bilden und sich auf diese Standards zu einigen, dann ist das schon mal ein erster Schritt in Richtung, die vertrauen sich gegenseitig. Ja, und das ist tatsächlich häufig so, auch im Nicht-Blockchain-Bereich, wenn wir eben solche Konsortien unterstützen. Am Anfang sind sie immer noch sehr skeptisch miteinander. Am Anfang ist es aber eine eingeschworene Gemeinde. So, jetzt geht's weiter. Die haben also jetzt diesen Standard geschaffen, die haben Prototypen geschaffen. Gibt's ja ganz häufig im Industrieumfeld mit Blockchain. Jetzt geht's darum, jetzt wollen wir es aber umsetzen. Jetzt wollen wir es sozusagen produktiv machen. Jetzt brauchen wir plötzlich Geld, also das Finanzierungsthema. Wenn das klappt, ist alles super. Ja, gibt's im Versicherungsbereich, die Wall Street Banken haben das gemacht mit R3, da gab's wahnsinnig viel Geld, bei uns gab's ein bisschen weniger. Aber wenn das klappt, dann ist schon wieder der Schritt der eingeschworenen Gemeinde einen Schritt weitergegangen. So, und dann irgendwann kommt die Frage, ja, was machen wir denn mit der Governance? Wir müssen uns irgendwie organisieren. Wir müssen Entscheidungsfindung formalisieren. Wir müssen verschiedene Status-Varianten definieren, verschiedene Mitgliedschaftsformen und so weiter und so weiter. Wir brauchen eine, jetzt kann man das austauschen, eine Stiftung oder eine holländische Stichting oder eine Genossenschaft oder eine GmbH oder eine AG. Wir brauchen eine Legal Entity, die uns und das Ganze repräsentiert. Wir brauchen ein Regelwerk. Wir brauchen einen Gesellschaftervertrag. Wir brauchen ein Rulebook für diese Organisation, bei der man teilnimmt und wenn man dort teilnimmt, dann erst diese Blockchain benutzen kann. Und je weiter man fortschreitet, desto mehr zentrale Elemente bilden sich heraus. Auch hier kann ich jetzt gar nicht alles in epischer Breite schildern. Das wäre nochmal ein Vortrag für sich. Aber allein von der Governance-Thematik her endet man fast zwangsläufig, würde ich behaupten, bei etwas sehr Zentralisierten. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Meeting kommt, wo einer, der am Tisch sitzt, sagt, sag mal, wir sitzen jetzt hier alle, wir diskutieren über dezentral, aber haben wir eigentlich mal darüber nachgedacht, das vielleicht doch zentral zu machen? Und dann fällt es allen wie Schuppen von den Augen und dann sagen sie sich, ja, das würde uns wahnsinnig viel Aufwand sparen. Ja, so, und das ist genau die Schwierigkeit von Blockchain im industriellen Umfeld. Im industriellen Umfeld ist man es gewohnt, mit Trusted Third Parties zu arbeiten. Und wenn es die vorher noch nicht gibt, irgendwann wird sie geben und irgendwann sind sie auch trusted. Und es gibt eben Regelwerke und es gibt ein vertragliches Rahmenwerk, das sicherstellt, dass wenn sich jemand daneben benimmt, dass er sanktioniert wird. Diese Chance haben wir nicht, wenn wir weltweit Geld Peer-to-Peer überweisen wollen. Deswegen macht Blockchain Sinn in Form von Bitcoin und ähnlichen Cryptocurrencies. Deswegen ist es so wahnsinnig schwierig im industriellen Umfeld. Und ich will noch ein anderes Beispiel geben. Ein anderer Kundenkreis von uns hat jetzt nichts mit Energie zu tun. Das ist der Handel von Wälzlagern. Also klingt jetzt wahnsinnig exotisch, ist aber ein relativ hohes Marktvolumen. Und Wälzlagerhändler sind einige hundert, die weltweit verteilt sind. Ja, und es ist ein Branchenumfeld, wo Vertrauen nicht wirklich gerade im Vordergrund steht. Ja, da sitzt einer in Taiwan, der andere sitzt in Brasilien, einer sitzt in Hamburg und noch einer in Durban oder so. Und ich gehe immer ganz, ganz vorsichtig als Wälzlagerhändler mit diesen Peers um, mit denen ich handle. Denn es ist nicht nur so, dass der eine Händler bei einer Handvoll Herstellern einkauft und an der Handvoll Kunden verkauft, sondern es ist auch ein Peer-to-Peer-Handel unter diesen Händlern, weil nicht jeder alles gerade auf Lager hat und eben relativ viele exotische Varianten dieser Produkte bestehen. So, und schlimmer noch, Fake-Anfragen. Es gibt keinen Marktplatz, es gibt keine Plattform. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt für Wälzlager XYZ gerade meinem Kunden in Rechnung stellen kann. Ja, also frage ich andere und mache 20 Fake-Anfragen, um einfach nur zu wissen, welcher Preis ist denn gerade aktuell. Und diese Fake-Anfragen, die werden kreuz und quer gestellt und die belasten jeden täglich mit einer völlig unnötigen Arbeit. Und der Berater, der jetzt daherkommt, der würde sagen, ja, ist doch ganz klar, dann baut doch einfach mal ein Broker-System, ja, so ein Handelssystem. Da könnt ihr dann einfach ein Wälzlagerangebot einstellen für ABC, für Produkt ABC. Und dann setzt ihr da irgendwie 10.000 Euro rein. Wenn das keiner kauft, geht ihr langsam runter, bis der Erste zugreift. Ja, ist doch normal. Aber in dieser Branche, diese Branche ist eben geprägt durch Misstrauen, gerade eben auch durch so einen zentralen, weil dieser zentrale Koordinator einer Handelsplattform, der weiß über Preise Bescheid, der weiß über Mengen Bescheid, der kann sich ableiten, ohne viel Number Crunching zu betreiben, wie es denn den Marktteilnehmern geht. Und der kann diese Informationen über oder unterm Ladentisch an irgendjemanden weiterverkaufen. Denkt man sich dann so, wenn man dort Teilnehmer ist. Und aus diesem Grund gibt's das eben nicht, weil das Vertrauen nicht da ist. Eigentlich die perfekte Voraussetzung für Blockchain. Und genau aus diesem Grund haben wir das dann auch als Blockchain-Projekt gestartet. Da kam eben jemand aus diesem Kreis auf uns zu. Und wir haben einfach Enerchain recycelt, haben das gleiche Verfahren angesetzt und wieder eine dezentrale Börse entwickelt. Und dann funktionierte das, aber es stellte sich heraus, die kippen alle zum gleichen Zeitpunkt morgens um 9 ihren gesamten Lagerbestand, also einige 10.000 Angebote rein in den Markt von 20 Seiten. Und das verkraftet dann die Blockchain wieder nicht, weil Blockchain ist langsam. Blockchain ist nicht für 10.000 Transaktionen pro Sekunde geeignet. Da wurde immer gerne drüber gesprochen, aber es war nie der Fall. Es ist einfach, es ist systembedingt nicht möglich, einen signifikanten Durchsatz zu erzielen. Also was haben wir gemacht? Wir haben es runterskaliert von Blockchain eben mit byzantinischer Fehlertoleranz auf Kafka. Ja, im Prinzip sowas wie Hyperledger. Deswegen ist Hyperledger auch so schnell, weil es Kafka benutzt, weil es eben nicht byzantinische Fehlertoleranz unterstützt und den ganzen Konsensusmechanismus, der damit verbunden ist. Und dann ging's. Und das ist live seit März letzten Jahres. Aber man kann jetzt also als Blockchain-Purist würde ich schon mal sagen, es ist nicht mehr Blockchain. Und jetzt geht's weiter. Das System ist anonym.
Vielleicht ganz kurz, sorry, ja. Michael, wenn ich dich unterbreche. Aber ich gucke jetzt ein bisschen auf die Zeit und will noch ein bisschen auch eine Fragerunde eröffnen.
Alles klar. Ja. Ich gebe mir noch 2-3 Minuten, dann bin ich am Ende.
Okay, dann machen wir es.
Ja. Machen wir es so. Genau. Perfekt. Also man stellte dann irgendwann fest, dass es doch gar nicht so opportun ist, dass das alles anonym stattfindet, der Handel, wenn auch dezentral. Also hat man dann überlegt, die Anonymität aufzugeben. Und der Schritt wird kommen, das liegt in der Luft, dass man irgendwann sagt, ja, also wenn das jetzt alles so komplex ist, wenn man es dezentral machen will und doch so elegant ist zu zentralisieren, ach komm, dann zentralisieren wir das, ja, weil man hat sich eingeschwungen und man ist jetzt plötzlich miteinander und das Vertrauen hat sich entsprechend etabliert und es wird dann eben irgendwann auch zentralisiert passieren. Und wenn man sich eben tatsächlich diese ganzen Startup-Pitches ansieht im Blockchain-Umfeld, es ist zu 99%, irgendwas Marketing. Meistens wird Blockchain gar nicht erwähnt. Es ist nur irgendwas Blockchain-basiertes. Und wenn man dann nachfragt, ja, wo setzt ihr denn genau Blockchain ein? Es ist alles nicht wirklich überprüfbar. Und es ist vor allen Dingen alles nicht gelebt. Und deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn es irgendwo mal ein Projekt gibt oder einen Prozess oder eine Anwendung, die funktioniert im Blockchain-Sinne, im industriellen Umfeld. Hab's aber bis jetzt noch nicht gesehen. Und vielleicht letzter Punkt, hier in Hamburg haben wir ein Restaurant, da ist im Toilettenbereich, da sind so zwei Herren, das zeige ich nochmal kurz. Ich glaube, die Zeit muss sein. Moment. Wo ist denn das jetzt? Augenblick. Jetzt kann ich hier meinen Zoom nicht mehr hören. Hallo, bin ich noch da?
Du bist zu hören weiterhin, ja.
Ja, aber ich sehe niemanden im Moment gerade, dann mache ich es lieber doch nicht. So, jedenfalls sind da zwei Herren, so ungefähr aus der Jahrhundertwende 1900. Und darunter steht, für ein erfolgreiches Geschäft sind drei Prinzipien essentiell. Leider ist uns keins davon bekannt. Ja, so zwei junge Männer, die irgendwie die Ärmel hochkrempeln und die Welt verändern wollen. Und so ähnlich ist auch mit Blockchain. Also es gibt viele Anwendungen auf diesem Planeten, die man mit Blockchain unterstützen kann. Aber leider ist uns keine bekannt. Und ich glaube, das wird uns auch noch ein paar Jahre weiterverfolgen. Vielleicht werden wir in ein paar Jahren technologische Fortschritte sehen. Vielleicht gibt's einfach, ich sag mal, auch bessere Frameworks, bessere Technologien. Ich bezweifle das aber. Und vielleicht allerletzter Punkt, was mein liebstes Feedback war, das mir jemand gab für mein Buch, war, dass auf jeder Seite zu sehen ist, zu lesen ist, wie ich sozusagen mal nach links, mal nach rechts der roten Linie schwanke beim Schreiben des Buches und beim Lesen des Buches, mal pro Blockchain, mal anti-Blockchain. Ja? Also es ist eine Gratwanderung. Und es ist eben nicht einfach, tatsächlich ein Prozess auf Blockchain-Basis zu realisieren. Und wer sich dafür interessiert, jetzt mache ich ganz kurz Werbung, das ist mein Buch. Okay, so, jetzt höre ich auch auf. Sorry, dass es doch länger gedauert hat.
Vielen Dank. Also haben wir auch alle gebannt zugehört. Ich würde tatsächlich jetzt mal die Fragen- oder auch Gedankenaustauschrunde eröffnen. Mir wäre es am liebsten, damit ich einen Überblick behalte, wenn die eine Frage haben und einen Input, kurz einmal ein Fragezeichen in den Chat schreiben, dann kann ich das durchgehen. Ich sehe jetzt hier schon eine Hand von Wolfgang Lohmann. Genau, aber ansonsten gerne einfach kurz ein Fragezeichen, dann behalte ich hier den Überblick. Das würde mir den würde mir das.
Das war eine Applaushand.
Ach, das war eine Applaushand. Okay. Gut. Dann sehe ich noch eine Hand. Von Wolfgang Schmidt. Ist das auch eine Applaushand? Nee, ne?
Das ist eine Meldehand.
Sehr gut. Gerne, gerne, Wolfgang.
Muss ich noch unmuten.
Ja, okay, gut. Also ich gebe auch gerne eine Applaushand, aber es war tatsächlich eine Fragehand. Ich kann nur bestätigen, ich kenne reichlich Anwendungsbereiche für Blockchain, überall da, wo ich Register Thematiken brauche, kann ich Blockchain verwenden. Ich kenne aber keinen, der dann mit unter TCO-Aspekten einen funktionierenden Business Case rechnet und erst recht nicht im Industriebereich. Also insofern würde es mich interessieren, was gab es denn für Ideen, wo es im Industriebereich, im Energiebereich tatsächlich theoretisch funktionieren könnte, dass ein funktionierendes Geschäftsmodell über so eine Registertechnologie. Mir ist es dann egal. Also ich bin nicht so puristisch. Ich würde Hyperledger durchaus noch als Blockchain durchgehen lassen. Natürlich nicht, wenn ich nur Kafka verwende. Ne? Also dann ist es ein bisschen untertrieben. Ja. Aber das wäre vielleicht mal interessant zu wissen aus Ihrer Erfahrung.
Ja, also genau. Also der erste Punkt, in dem Sie völlig recht haben, ist, dass der dezentrale Ansatz immer der teurere ist. Also man denke jetzt zum Beispiel an die Telcos, die Milliarden an Buchungstransaktionen verarbeiten, wenn es darum geht, Telefongespräche, Verbrauch von Bandbreite und so weiter zu tracken. Also Vodafone, Telekom, die alle haben zentrale Billing-Systeme, die extrem effizient auf die, ich sag mal, Transaktion runtergebrochen im Mikrocent-Bereich genau das tun. Wenn man das mit Blockchain machen wollte, wird's teuer. Ja, das ist das Problem. So, und jetzt Registeranwendung. Also tatsächlich, wir hatten mal vor 3 Jahren ungefähr eine richtige Registeranwendung. Und zwar ging es da um den Biogasbereich. Und zwar ist es so, dass es Biogasregister gibt, also wirklich Register, aber die sind zentralisiert, die sind national. Und wenn jemand Biogas erzeugt, dann wird in diesem Register eingetragen die Menge an Megawattstunden Biogas. Und an irgendeiner anderen Stelle verlässt es sozusagen den Speicher oder das Netz wieder und wird verbraucht. Und auch das wird entsprechend registriert. Und dazwischen kann man das Ganze handeln. Das ist ein geschlossenes System. Das Problem ist nur, wir haben ja noch ein paar mehr Mitgliedstaaten in der EU. Und wenn ich jetzt über Ländergrenzen hinweg handle, dann haben wir dieses Tracking, also dieses, wie hieß das noch, diese Massenbilanzierung ist da der Fachbegriff, das fehlt an der Stelle. Und die Idee war, wir haben ja mehrere Register in den jeweiligen EU-Staaten, die sind in dem Sinne auf der Ebene ja schon verteilt, also müssen wir nur noch jetzt eine Blockchain benutzen und können im Grunde genommen jeden einen Knoten betreiben lassen, bla 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 und so weiter. So, das Projekt ist nicht gescheitert, weil es technisch nicht funktionierte. Ich kann mir gut vorstellen, dass es technisch geklappt hätte. Auch die Relation an Transaktionskosten zu Transaktionsvolumina war okay, denn wenn wir hier über Megawatt reden, Megawattstunden, dann reden wir immer mindestens über 50, 100 oder realistischerweise einige 1000 Euro. Aber hier hat es nicht geklappt. Erstens, weil die Register sich nicht grün waren. Und andererseits auch das Unternehmen, das das Ganze promoted hat und rausrollen wollte, am Ende dann finanzielle Schwierigkeiten hatte. Also vielleicht kann man das noch wiederbeleben. Ja, ist vielleicht gar kein gutes Beispiel in meinem Sinne. Aber ein anderes Beispiel ist dieser ganze lokale Energiehandel. Also wenn es Blockchain-Startups gibt, die sich auf Energie konzentrieren, dann würde ich sagen, 2/3 davon wollen Energie lokal handelbar machen. Ja, das heißt, der eine hat eine PV-Anlage und sein Nachbar will den Strom von dem verbrauchen. Das ist ein Klassiker. Davon haben wir allein schon selber 2 bis 3 Projekte gemacht. Die funktionierten auch. Wir hatten da durchaus ein Projekt mit der Energie AG in Linz in Österreich. Und wir haben das tatsächlich geschlossen gemacht. Also die Smart Meter der Erzeugungsanlage und der Verbraucher haben am nächsten Tag die Verbräuche gemeldet. Das Ganze wurde dann gematcht und verteilt und es wurde verrechnet, wer wem wie viel zahlt. Und am Ende des Monats oder am Anfang des Folgemonats wurde dann mit der Abschlussrechnung dieser direkte Handel oder diese direkte Lieferung mit der Lieferung durch den Versorger verrechnet. Ja, das heißt, der lokal kauft und günstiger kauft als beim Versorger, zahlt weniger, ein bisschen weniger. Und der produziert und lokal liefert, der kriegt dann etwas mehr erstattet durch diesen Dritten. Und der Dritte, hier kann man tatsächlich sagen, der Registrar für diese Einzellieferung ist dann eben tatsächlich wieder der Lieferant oder der Versorger. Das Problem ist hier nur, so ein System mit oder ohne Blockchain fliegt nur, wenn da mindestens 100.000 Teilnehmer teilnehmen und man fängt immer mit dem ersten an. Und wenn es 100.000 sind, dann wird es schon sehr aufwendig. Dann muss man schon sehr, sehr viele Transaktionen managen. Und da kommen wieder diese Blockchain-Restriktionen zum Vorschein, dass eben nicht genug Transaktionen pro Sekunde darstellbar sind. Und da ist so ein bisschen IoT-nah, dadurch, dass wir dort die Smart Meter eben als Datenquellen benutzen. Und umgekehrt, man denke wieder an die Telcos, das Ganze zentral zu managen über eine Datenbank ist kostenmäßig, kann man irgendwo in die Cloud stellen, kostet nicht viel. Das ist also, da sind Größenordnungen, die zentrale Lösung günstiger ist. Ja? Und da stellt man sich sehr schnell die Frage, ob es einem wirklich so wichtig ist, autonom dezentral zu arbeiten.
Also auch das ein Beispiel, um bei dem Headline des Meetings zu bleiben. Viel versprochen, nichts gehalten, weil sozusagen der Trust, der in dieser dezentralen Variante, der durch die Blockchain technisch unterstützt wird, der ist es nicht wert, diesen Aufwand zu treiben und die Kosten zu generieren. Exakt. Und tatsächlich, also ist auch meine Erfahrung die letzten 4, 5 Jahre, keine Ahnung. Selbst wenn wir da mit Kunden darüber gesprochen haben, selbst im Handel, Handelsumfeld, was auch immer, es lohnt sich einfach nicht, weil das Vertrauen, was man dadurch generiert, technisch unterstützt, niemanden so viel Geld wert ist, dass er das alles so unterstützen will. Oder es ist technisch einfach unsinnig, wie Sie eben schon gesagt haben. Okay, nee, gut, danke.
Ja, und wir leben eben einfach in einer Gesellschaft, die sich Institutionen geschaffen hat, die dieses Vertrauen sicherstellt. Und natürlich nicht hundertprozentig. Wenn jemand ausschert, dann kann das wehtun. Aber es gibt eben auch Sanktionierungsmechanismen gleichzeitig. Ja, und insofern halten wir da auf eine Weise eine Balance, die effizient ist.
Perfekt, vielen Dank. Nochmal der Hinweis, dass die Veranstaltung ist bis 14.15 Uhr angesetzt. Also ein bisschen Zeit haben wir noch für Fragen. Eine ist von Gilbert Seilheimer. Gilbert, möchtest du einmal kurz selber deine Frage stellen vielleicht?
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Der interessante Punkt ist letzten Endes, wenn sich ja die Mining-Gebühren jedes oder alle 4 Jahre quasi halbiert, dann ist ja die Frage, wenn die Provision sozusagen irgendwann bei 0,000 irgendwas ist, haben dann irgendwann die Nodes noch Interesse daran, mit dem großen Stromverbrauch wirklich weiter zu minen, oder schläft das System ein und wird dann gar nicht mehr groß verwendet?
Ja, da bin ich sehr sicher, dass es weitergeht. Der Organismus wird nämlich folgendermaßen funktionieren. Also angenommen, die Mining Fee würde jetzt überraschenderweise von 6,25 auf 0,5 sinken, ja, dann wäre das ein Drama, weil die Miner haben jetzt alle investiert in Millionen an Prozessoren, auf denen sie sitzen würden und würden dafür nicht mehr erwartungsgemäß entlohnt werden. Ja. Das heißt, von diesen Minern würden 95% ihre Arbeit einstellen. Und damit ist die Mining-Kapazität aber auch entsprechend reduziert. Oder vielleicht würden auch 99% das einstellen. Das heißt, es gibt am Ende dann wieder 5000 Laptops, die das Mining durchführen, nebenher, neben der täglichen Arbeit und die auch nicht viel Strom dann in dem Augenblick brauchen. Und plötzlich reguliert sich das System wieder selber und wir schaffen es wieder, den 10-Minuten-Takt einzuhalten. Es wird dann immer so eine Anpassungsschwankung geben. Aber, das habe ich jetzt nicht erwähnt eben, wie gesagt, es gibt ganz viele Dinge, die man noch erwähnen könnte. Aber es gibt eben tatsächlich auch das Anpassen der Difficulty. Und das findet alle zwei Wochen ungefähr statt. Ja. Und wenn dann nämlich das System merkt, der Mining-Aufwand steht in einem Missverhältnis zum Reward, dann wird sich das schrittweise eben entsprechend nach unten anpassen und die Anzahl der führenden Nullen, die erforderlich sind, wird sich reduzieren. Dann werden vielleicht nur noch 10 führende Nullen nötig sein und das kriege ich locker mit meinem Laptop hingerechnet in sagen wir mal, vielleicht in 10 Stunden, aber dadurch, dass eben entsprechend viele das machen, wird es einen geben, der nach 10 Minuten eben da den Volltreffer hinbekommt. Also das ist Wahnsinn, wie sich das reguliert. Und das wirklich Faszinierende ist, das konnte ja nicht wirklich getestet werden. Das ist quasi ein Brainchild, das sich mal jemand überlegt hat. Dann hat er quasi in einem Big Bang dieses Brainchild auf die Welt losgelassen und es musste dann funktionieren und es hat funktioniert. Das ist das eigentlich Faszinierende dabei.
Super, vielen Dank für die Frage. Dann gab es noch eine Frage von Erik. Mal schauen. Ich glaube, da ging es um Weiterbildungsmöglichkeiten in dem Bereich. Ich sehe aber, es gibt hier auch schon eine Antwort. Wolfgang Lohmann, Sie sehe ich hier auch sehr aktiv in dem Chat. Da passiert einiges. Haben Sie auch noch eine Frage oder einen Beitrag?
Ich wollte jetzt hier nicht irgendwie stören durch meine Beiträge im Chat. Ich dachte bloß, ich gebe zusätzliche Informationen, wenn sie passen. Ich finde, wenn wir jetzt von Blockchain sprechen, ist das natürlich wesentlich mehr als nur Bitcoin. Das kommt manchmal so ein bisschen unter die Räder. Und es gibt jetzt ja auch viele neue Entwicklungen, die vielleicht Probleme lösen, die im industriellen Maßstab vielleicht irgendwann möglicherweise relevant werden, wie dieses Automated Market Maker auf dezentralen Plattformen oder so, dass vielleicht dieses Problem angehen könnten. Aber ich habe auch echt den Eindruck, dass Blockchain da relevant sind, wo Leute nicht per se zusammenarbeiten. Ein wunderschöner Business Case, also zumindest als Ideenskizze, wieder nur theoretisch, nur als Prototyp, ist von Daimler Mobility Services mit mehreren Startups zusammen aufgebaut worden, mit dem Harry Behrens. Und zwar haben die so eine Mobility-Blockchain-Plattform aufgesetzt und sagen sich, es wird dann später verschiedene Identity-Provider geben, wo jeder seinen eigenen Zugang hat, wer einen identifiziert hat. Und dann wird die gesamte Vertragskette über Blockchain abgebildet, die sich darauf entstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein autonomes Auto anfragen will oder ein autonomes Auto macht nebenbei Einkommensgenerierung, weil es Parkplätze freigibt oder sich selber weitervermietet oder ähnliches. Und wir müssen ja dem Gesetzgeber von Anfang bis Ende KYC praktisch nachliefern. Und das könnte man eben auf diese Weise lösen. Und in ihrem Prototyp scheint das eben zu funktionieren. Aber ob das dann im industriellen Maßstab auch wirklich funktioniert, das ist eben, wie gesagt, noch offen. Ja. Aber das halte ich für einen wirklich coolen Anwendungsfall, weil es eben genau darum geht, wir wissen nicht, mit wem wir irgendwann welche Vertragsbeziehungen eingehen. Wir haben auch nicht die Zeit oder wir wollen auch nicht alle am selben Ort unsere Identität digital in irgendeiner Weise machen. So haben wir also verteilte Identitätsanbieter, verteilte Identitätsnutzer, verteilte Vertragsanbieter für Services, die wir noch nicht kennen. Und sie spielen trotzdem alle zusammen, weil wir eben über die Blockchain die Beweiskette aufbauen können. Ja. Ich verfolge das eben mit großem Interesse, Aber wie gesagt, so eine echte, fertige Business, industrielle Großlösung kenne ich auch nicht.
Ja, genau. Also, wie gesagt, ich in einem Vortrag jetzt von dieser Länge verkürzt man immer an irgendeiner Stelle. Ich habe eben auch noch mal kurz den Chat mir angeguckt. Da gibt es ja ganz viele Experten, die auch ganz viel Detailwissen noch zusätzlich geteilt haben. Es ist einfach, es ist ein extrem komplexes Thema. Und in dem Augenblick, in dem es sich da auch noch trifft sozusagen mit industriellen Besonderheiten oder prozessualen Besonderheiten, dann wird es halt noch komplexer. Und wie gesagt, ich lasse mich gern überraschen, wenn es eine Lösung gibt, die auch, ich sag mal, die so funktioniert, wie wir klassisch sagen, wo wir klassisch sagen würden, das ist live, das ist produktiv, ja. Das fände ich total klasse. Da wäre ich der Allerletzte, der nicht begeistert wäre. Ne? Aber leider warte ich noch darauf und würde mich eben freuen. Und man kann eigentlich nur sagen, ich habe das Thema ja sehr aktiv im Energiesektor verfolgt. So seit 2016 hieß es immer, in diesem Jahr, 2016, das ist das Jahr der Prototypen. 2017 werden wir die ersten Live-Anwendungen sehen. Dann kam 2017, dann wurde Prototyp durch irgendwas anderes ersetzt. Dann gab es also irgendwie, was weiß ich, Feldtest oder so. Ja, aber nächstes Jahr, 2018, wird's live sein. Und zwar 150 verschiedene Use Cases. Und so setzt sich das von Jahr zu Jahr fort. Und irgendwie ist das Thema Blockchain die letzten zwei Jahre in so eine Eiszeit geraten und jetzt erst mit diesem Hype auf der Cryptocurrency-Seite plötzlich wieder ins Gespräch gekommen und plötzlich fängt alles wieder von vorne an. Also nicht die gleichen Personen, aber die gleichen Arten von Startups sieht man heute wieder pitchen, genau mit der gleichen Story, mit der andere das schon vor 3 Jahren gemacht haben oder vor 5 Jahren. Ja. Und ich will nicht sagen, dass es lästig ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da nichts gelernt wurde, ja, und gleichzeitig technologisch, das auch, gerade in der Ethereum-Welt, ja, da, also ich war auf einer Ethereum-Veranstaltung, ich glaube 2017, Riesenparty, also die Veranstaltung an sich hat diverse Preise gewonnen für das Brimborium, das da abgefackelt wurde. Aber inhaltlich hieß es dann immer, ja, Polkadot und was weiß ich, Sharding und all diese Technologien, die jetzt so mit Ethereum 2.0 ganz langsam kommen, ja, die waren also mehr oder weniger fürs nächste Jahr angekündigt. Und dann kam 2018, ja, nächstes Jahr, ja. Also, vielleicht haben wir was in 5 Jahren, ja, aber bestimmt nicht früher. Das ist und wer sich eben technologisch darauf als Startup kapriziert auf den heutigen Stand der Technik, der sollte das hinterfragen und sollte sein Business Case doch vielleicht zentralisiert nochmal durchdenken. Er hat einfach größere Chancen heute, ja, und die nächsten 4 Jahre, bis dann in 5 Jahren die eierlegende Wollmilchsau der Blockchain-Technologie zur Verfügung steht.
Hinterfragen ist tatsächlich das Stichwort. Also es gibt noch weitere Fragen oder Beiträge. Der eine wäre dann von Kai Kuljurgis, Entschuldigung. Möchtest du deine Frage stellen? Oder dein Beitrag?
Ist ja auch ein schwieriger Nachname, ne?
Ja, ich habe es eigentlich vorher im Kopf geübt, aber das war natürlich... Geht eigentlich nicht.
Ja, ich habe in dem Sinne keine Frage, sondern ich wollte eigentlich nur eine Perspektive teilen. Natürlich muss man dabei bitte berücksichtigen, dass ich sehr stark aus dieser Kryptoblase ja komme. Also mit Blase meine ich jetzt nicht im Sinne, dass es eine Blase ist, die platzt, sondern dass natürlich sehr stark mein Fokus ist und daher wir uns auch sehr stark mit jetzt genau diesen Themen auseinandersetzen. Ich finde es aber immer relevant, dass alle Berichterstattung, die jetzt mögliche Use Cases zur Blockchain und so weiter betrifft, finde ich auch immer irgendwie so zu lesen ist, dass man bedenken muss, was ist sozusagen der Hintergrund dieser Story. Ne? Also ich nehme es sehr stark so wahr, wie jetzt wahrscheinlich andere außerhalb der Crypto-Bubble es dann in die andere Richtung wahrnehmen, dass es häufig gebasht wird und häufig gesagt wird, ja, es gibt keine Anwendungsfälle, die irgendwie jetzt schon zeigen, dass das eben alles nachhaltig ist und die Energieprobleme, bla bla bla. Ich finde einfach wichtig und deswegen finde ich auch so eine Veranstaltung wie heute wichtig, dass man in der breiten Masse sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt und versucht, Wissen zu schaffen und zu educaten. Und hatte letztens einen interessanten Beitrag gelesen, was ich als Perspektive einfach ganz spannend fand, ohne dass ich jetzt beurteilen kann, wie werthaltig das ist, wo die Blockchain-Technologie
sehr stark verglichen worden ist mit der TCP, mit dem TCP-IP-Protokoll sozusagen, ne, wo sich am Anfang der, als das TCP-IP-Protokoll, was ja ein wesentlicher Backbone des heutigen Internets ist, im Prinzip verglichen wurde mit der Blockchain und diese Parallele gezogen wurde. Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis sozusagen wirklich sich nachhaltige Use Cases herauskristallisiert haben für diese Technologie? Und dann gab es eben da, ich glaube, das war 1995, im Prinzip diesen Windows 95-Moment, wurde das da genannt, das fand ich auch ein schönes Bild, wo dann auf einmal nach 23 Jahren, nachdem das TCP-IP-Protokoll aufgekommen ist, der erste wirklich massentaugliche Anwendungsfall entstanden ist, der zum Durchbruch im Prinzip für diese Technologie geführt hat. Und jetzt will ich natürlich nicht sagen, dass das 1:1 jetzt auf eine neue Technologie wie die Blockchain übertragbar ist, aber mit irgendwie, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren, die wir die Blockchain-Technologie jetzt kennen, ist es vielleicht auch einfach noch einen Moment früh so, ne? Also ich glaube, man muss dem Ganzen noch auch vielleicht noch etwas Zeit geben. Ich finde es super, dass man jetzt aber trotzdem schon vergleichsweise früh ja wirklich in der breiten Masse viel Aufmerksamkeit dafür gefunden hat. Sicherlich nicht nur gute, weil viele Sachen davon sind ja auch heute schon gesagt worden, ja, fragwürdiger Natur und viele Glücksritter unterwegs und so weiter. Aber ich finde es toll, dass es so früh eine Auseinandersetzung davon gibt, dass es auch viele schon industrielle Anwendungsfälle gibt. Und ich glaube, es bleibt jetzt einfach zu sehen, wo und wie diese sich auch dann eben jetzt auch wirtschaftlich durchsetzen lassen und ob es nicht vielleicht auch sogar nochmal an der einen oder anderen Stelle eher so zu denken ist, dass es jetzt nicht unbedingt möglich ist, sage ich mal, mit den alten Förmchen jetzt im neuen Sandkasten zu spielen, also Blockchain einfach über bestehende Modelle und so weiter drüber zu stülpen, sondern vielleicht werden sich die wirklichen Anwendungsfälle auch erst in der Zukunft noch ergeben. Und ich finde das spannend, dass wir da alle Teil von dieser Entwicklung sein können und daher solche Veranstaltungen und sich dazu einlesen, ist, glaube ich, das, was da einfach hilft.
Ja, vielleicht ganz kurz Kommentar zum Kommentar, dieses Rückwärtsdenken. Also normalerweise geht man ja sozusagen vom Problem aus, vom Anwendungsfall aus und sucht dann die Lösung auf der technologischen Seite. Ja, aber das ist genau hier andersrum. Hier gibt es sozusagen die technologische Lösung. Und wir müssen jetzt sozusagen den Anwendungsfall oder den Geschäftsprozess oder den Business Case zu dieser technischen Lösung hin designen. Das ist eigentlich das, was es schwierig macht. Und wir müssen dann immer zwischen der technischen Ebene des Angebots und der Business Case Ebene sozusagen so eine Fahrstuhlfahrt durchführen, hin und her, rauf und runter, ja, und immer wieder von der anderen Seite das Ganze betrachten. Da stimme ich absolut zu. Das ist extrem schwierig und dieser permanente Perspektivenwechsel. Und ich kann mich nur wiederholen. Ich würde mich freuen, wenn es irgendwann klappt. Aber das sind jetzt noch ganz viele Wortmeldungen. Jetzt halte ich den Mund.
Bitte nicht zu lang, aber erst gerne nochmal Markus Büch.
Ja, vielen Dank. Ich wollte eigentlich auch bloß loswerden, dass ich dem nur beipflichten kann, was der Herr Merz auch erzählt hat. Wir haben vor 3 Jahren mal telefoniert. Irgendwann, ich stand auf dem Parkplatz, war ganz begeistert und am Anfang mit dieser Technologie wirklich alles funkelte und war neu und haben wir mal telefoniert und habe jetzt in den 3 Jahren wirklich auch die gleichen Erfahrungen gemacht, dass das Verständnis meist fehlt in der Industrie, dass es sich um eine Infrastruktur handelt, sodass auch immer bei diesen Projekten die Frage kommt, wann kommt denn der Reward, wann geht's denn los, wann verdienen wir Geld, meist ja eben nicht. Und dass es eben meist darum geht, so eine Strukturen aufzubauen gemeinschaftlich und dass es da an Grundlagen der Kooperation im unternehmerischen Kontext fehlt und da eigentlich nur Misstrauen ist und dass da nicht viel werden kann. Und da auch so gleich mal die Frage an Sie, ist das auch vielleicht so ein typisches europäisches Problem, weil die Diskussion von Bitcoin, die jetzt momentan gerade wieder geführt wird, geht ja auch in die Richtung, dass im Grunde Bitcoin völlig nutzlos ist für Europäer, weil wir funktionierende Rechtsstaaten haben, wir haben ein funktionierendes Zahlungssystem, wir haben vielleicht auch eine halbwegs funktionierende Währungspolitik oder vielleicht auch nicht, aber sei es drum. Aber dass eben ein Großteil von anderen Menschen auf dieser Welt Bitcoin vielleicht das einzige Zahlungssystem ist, was sie nutzen können.
Absolut.
Und hat vielleicht die Europa auch nicht so ein Bedürfnis für so eine Technologie? Sie meinten ja auch dieses Beispiel mit diesen Weltdingern, ich weiß gar nicht, was das ist, dass es eher so im internationalen Bereich gäbe es praktisch so ein Anwendungsfall, wo man das einsetzen könnte. Ist es vielleicht so, dass wir in Europa vielleicht mit alle Blockchain, dass es gar keinen Bedarf gibt im Grunde dafür? Im unternehmerischen Bereich?
Ja, also ich sage mal, von der Tendenz her ist es richtig. Also in Argentinien wird zum Beispiel sehr viel Bitcoin eingesetzt. Der Iran benutzt das. Also da gibt es ganz unterschiedliche Nutzer aus unterschiedlichen Gründen. Immer da, wo die Nutzung, ich sag mal, eines regulierten Banksystems schwierig ist. Ich kann auch tatsächlich, ich habe ja meine 50 Bitcoins, die ich 2013 noch hatte, habe ich ja an den indischen Softwareentwickler überwiesen. Ja, das hat fünf, hat, also mir war, es ist einem nach Sekunden klar, dass das Ding akzeptiert wurde von den Nodes, und nach 10 Minuten sieht er das in dem Node, und da muss man noch ein paar Blöcke warten, bis sozusagen die Übertragung sicher ist. Also lass es mal insgesamt eine Stunde gedauert haben. Das ist natürlich untoppable, ja, und die Mining-Fee war minimal. Also sowohl im Vergleich zu Western Union war es, also einerseits im Vergleich zu Western Union war es erheblich günstiger, und andererseits im Vergleich zu der Übertragungsgeschwindigkeit, die wir selbst mit denen haben, war es also nochmal eine Größenordnung schneller. Also das hat schon einen gewissen Wert, aber das Problem ist, dass wenn wir jetzt wieder über Bitcoin reden, und sorry, dass ich über Bitcoin so viel geredet habe, aber das ist die Mutter aller Blockchains und man kann da am einfachsten das alles erklären und dann hinterher die Differenzen immer aufzeigen. Aber warum ist Bitcoin schlecht als Transaktionsmechanismus? Weil es eben nur 5 bis 7 Transaktionen pro Sekunde im Durchschnitt ermöglicht. Ja? Und es ist eher ein Wertspeicher. Also es gibt ja ganz viele Charakteristiken von Geld. Eins ist, ein Transaktionsinstrument zu sein. Ein anderes ist, ein Wertbemessungsinstrument zu sein. Das dritte ist, ein Wertspeicher zu sein. Und ich glaube, das ist die originäre oder die eigentliche Nutzungsform für Bitcoin. Ich habe früher ein Bier bezahlt, tatsächlich, sprichwörtlich in der Kneipe, wahrscheinlich für ein Bitcoin. Als digitales Äquivalent zu Gold, ich glaube, da sind wir eher im Sweet Spot, wo Bitcoin passt, ja.
Perfekt. Also ich glaube, wir legen auch nochmal eine Punktlandung hier hin. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bei Michael Merz, bei dir bedanken. Ich glaube, die Frage, die ihr alle auch ein bisschen im Kopf hatten, zumindest ich, was wären die 50 Bitcoins eigentlich wert gewesen? Aber niemand hat
gesagt. Das will ich gar nicht ausrechnen.
Besser, lassen wir so Schwamm drüber. Hilft ja nicht. Also vielen Dank auch für die rege Beteiligung. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. An der Stelle noch ein Hinweis von mir auf eine kommende Veranstaltung, auf die ich mich sehr freue. Die heißt Companisten und Big Rap. Das ist ein Unternehmen aus dem Bereich 3D-Druck, was wir hier zusammen investiert sind. Und wir wollen das Format mal nutzen, um wirklich diesen Wissenstransfer zu leben. Ja, wir sind sehr viele Investoren, und Big Rap wird uns vorstellen, wo sie gerade stehen mit ihrer Technologie, und wird uns konkret fragen, ob wir vielleicht Ideen haben, für wen das gerade anwendbar ist, ob wir Intros machen können. Und darauf freue ich mich sehr, weil ich glaube, dass es hier einen großen Unterschied machen kann, dass wir viele Investoren sind und dass wir unsere Companies auch unterstützen können. Also gerne mal reinschauen in unsere Event-Übersicht. Companisto/Events ist am 16.06. Das war jetzt nochmal der Werbeblock von mir. Aber vor allem nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Michael Merz, und an alle, die da dabei waren. Und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder bei der nächsten Veranstaltung. Vielen Dank.
Okay, vielen Dank auch. Tschüss.
Ciao.